kann. Und genau, sind wir dankbar, dass er die Vorträge aber noch fertigstellen konnte. Und wir üben uns in christlicher Zufriedenheit, dass wir hier das Beste draus machen. Lasst uns um die Gnade des Herrn bitten. Unser Herr, du weißt alles und lenkst und führst alles zum Guten. Und Herr, so danken wir dir, dass du auch an diesem Tag uns Gnade schenkst. Ja, dass wir wissen dürfen, du bist da und du führst und lenkst alles in Weisheit und in Kraft und in Liebe gegenüber deinen Kindern. Und so hilf auch uns, Herr, dass wir von diesem Vortrag umso mehr profitieren können. Bei aller Schwachheit, bei aller Widrigkeiten der Umstände, Herr, lass doch die Kostbarkeit deines Wortes, die Wahrheit, die du offenbarst, an unserem Herzen wirken. Wir bitten dich, Herr, um deinen Segen. Amen. Was ist Unzufriedenheit? Wir könnten sagen, wer von uns kennt das nicht? Wer von uns weiß nicht, was Unzufriedenheit ist? Wer von uns war noch nie unzufrieden? Nun, jeder kennt das, natürlich. Aber warum sollten wir uns denn Zeit für einen Vortrag nehmen mit dem Titel Was ist Unzufriedenheit? Nun, um den Feind wirkungsvoll bekämpfen zu können, ist es wichtig, ihn möglichst gut zu kennen. Und deshalb wollen wir uns Unzufriedenheit etwas genauer unter die Lupe nehmen und auch auf einige Beispiele eingehen, wo uns Unzufriedenheit im Alltag begegnet. Wir zoomen also ein bisschen rein. Unzufriedenheit unter der Lupe. Unzufriedenheit hat zwei mögliche Ursachen. Zum einen, wir sind der Meinung, uns fehlt etwas, um zufrieden zu sein. Zum Beispiel, wenn ich dieses Kleidungsstück haben könnte, oh, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich jetzt diese neueste Mode, meinen Kleiderschrank ausrüsten könnte, oh, das wäre ein richtig großer Gewinn, dann könnte ich zufrieden sein. Oder zweitens, wir müssen etwas loswerden, um zufrieden zu sein. Zum Beispiel, oh, wenn der Schmerz in meinem linken kleinen Zeh endlich aufhören würde, dann könnte ich zufrieden sein. Also entweder brauche ich etwas, will ich etwas oder ich möchte etwas loswerden. Und heute wollen wir uns vor allen Dingen mit der sündigen Neigung der Unzufriedenheit auseinandersetzen. Aber an dieser Stelle wollen wir auch darauf hinweisen, es gibt auch eine heilige Unzufriedenheit, eine richtige Form der Unzufriedenheit. Wenn du im Kampf gegen die Sünde unterliegst, dann wäre alles andere als richtig, damit zufrieden zu sein. Wollen nicht einfach sagen, ach ja, ich bin zufrieden, auch wenn ich einfach sündige, ist mir ganz egal. Vielleicht hast du nicht die Wahrheit gesagt, hast gelogen. Nun, damit gib dich nicht zufrieden. Vielleicht erkennst du bei dir einen Mangel. Ach, so wie ich rede, irgendwie meine Ausdrucksform, das kann Gott gar nicht gefallen. Gib dich damit nicht zufrieden. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Diese Art begegnet uns leider viel seltener als die sündige Schwester der sündigen Unzufriedenheit. Aber wir wollen es hier einmal erwähnen. Es gibt tatsächlich auch noch eine Unzufriedenheit, die gut ist, von der es mehr geben sollte. Aber wir wollen ein bisschen tiefer bohren. Wo finden wir die Sünde der Unzufriedenheit bei uns? Unzufriedenheit ist eine Herzenssünde. Unzufriedenheit kann man zunächst nicht sehen. Also wenn jemand lügt, kann man das hören. Wenn jemand einen anderen ermordet, dann kann man das vielleicht mit ansehen. Aber die Sünde der Unzufriedenheit findet im Inneren, im Herzen statt. Und dort kann es auch sogar für eine lange Zeit unsichtbar verborgen bleiben. Dort führt Unzufriedenheit aber zu einigen weiteren Sünden, die ganz eng mit der Unzufriedenheit verwandt sind. Manche von ihnen, nicht alle, treten dann auch sichtbar zutage. Ja, Zorn, Missgunst, Neid, Hass, Unglücksempfinden, Ärger, Groll und so weiter. Sie sind verbunden mit Unzufriedenheit und springen daraus empor. Wir hören gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber wir wollen es hier einmal erwähnen, weil wir nicht einfach nur den Begriff Unzufriedenheit suchen, sondern Unzufriedenheit hat auch viele Gesichter, mit denen sie manchmal sichtbar wird in unserem Leben. Nicht selten bricht sich die unsichtbare, verborgene Herzenssünde der Unzufriedenheit Bahn, sodass sie sichtbar nach außen wird, dass man sie tatsächlich beobachten kann. Es gibt ein paar biblische Beispiele, zum Beispiel Kain, er ärgert sich über seinen Bruder Abel. Dann lesen wir in 1. Mose 4, Vers 5, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er, also Gott, nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Wir sehen hier, es hatte einen Effekt, eine Wirkung sogar auf sein Gesicht. Es senkte sich, es wurde finster. Oder der König Saul, der wird von so einigen Frauen gelobt, als er zurückkehrt von einem triumphalen Kriegszug, aber sein Soldat David, der wurde noch mehr gelobt. Und das verträgt Saul überhaupt gar nicht. In 1. Samuel 18, Vers 7 bis 9, da heißt es, und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Und da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Saul brennt innerlich von Zorn. Statt dass er sich über den Sieg über die Philister unter Davids Führung, seinem Heerführer, freut, dieses Lied scheint sogar die damaligen Charts gestürmt zu haben, denn es wird noch ein paar Mal in den Samuel-Büchern darauf hingewiesen, dass man selbst im benachbarten Ausland dieses Lied kennt, das sie doch gesungen haben über Saul und David. Und David ist ein großer Kriegsheld, beliebt beim Volk und die Musik über ihn und auch später von ihm kommt ganz gut an. Aber Saul macht es unzufrieden. Es verzehrt ihn förmlich innerlich bis hin zum völligen Wahnsinn. Traurige Geschichte, die wir lesen. Wir finden aber auch einen anderen König, Ahab. Er verliert völlig die Fassung, als ihm Naboth nicht seinen Weinberg verkaufen will. Er schaute auf diesen Weinberg aus dem Palast heraus und denkt, ah, also das fehlt mir zur Zufriedenheit, den muss ich unbedingt haben. 1. Könige 21, Abvers 4. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und er wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Ja, mit den Leuten kann man diese Unzufriedenheit also förmlich ansehen. Normalerweise ist diese Sünde aber im Inneren verborgen, ist unsichtbar. Und das ist auch sicherlich der wesentliche Grund dafür, warum gerade diese Sünde von eine besondere Qualität besitzt. Oder denken wir an Jona, wie er sich unzufrieden grämt, und zwar darüber, dass Gott barmherzig ist in Ninive. In Jona 4 lesen wir ab Vers 1, und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Der Herr sprach, ist es recht, dass du so zornig bist? Auch Jona, er verzehrt sich innerlich in seinen wütenden Unzufriedenheit. Er wollte, dass Ninive bestraft wird, dass Gott endlich Gerechtigkeit und Gericht aus diese Stadt bringt. Und er wurde innerlich so richtig zornig und unzufrieden über die Wege des Herrn. Also halten wir fest, die Sünde der Unzufriedenheit ist eine unsichtbare Herzenssünde, die sich aber häufig Bahn bricht und sichtbar zutage tritt durch andere Äußerungen und Handlungen. Unzufriedenheit ist eine Ursünde. Die Wurzel aller Sünden ist die Unzufriedenheit, schreibt David Kaywood. Und Thomas Watson sagt, sie ist eine Muttersünde, die andere Sünden gebiert. Ich habe vorhin schon ein paar Kinder genannt, dieser Unzufriedenheit, Zorn, Missgunst, Neid, Hass, Unglücksempfinden, Ärger, Groll und so weiter. Und wenn wir mal an Kain zurückdenken, er ist unzufrieden damit, dass der Herr nicht in der Weise auf seine Opfergabe geschaut hat, wie auf die seines Bruders. Und das führt dazu, dass er neidisch und missgünstig auf seinen Bruder Abel herabsieht, der ein Gott wohlgefälliges Opfer dargebracht hat. Und dieser Neid, er steigert sich zum Zorn und dann wird er schließlich zum Mord. Kain erschlägt seinen Bruder. Und das erinnert uns an die ernste Ermahnung, die uns der Apostel Johannes gibt in 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Mit anderen Worten, diese Herzenssünde, Hass, ist ein direkter Nachfahre der Unzufriedenheit. Hat dasselbe Gewicht wie Mord, die höchste Ausgeburt der sündigen Haltung. Wir können auch noch einen Schritt weiter zurückgehen. Im Garten Eden lebten Adam und Eva in einem sündlosen Zustand, wie wir ihn gar nicht kennen. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie leben im Paradies. Ihnen geht es sehr gut. Gott ist mit ihnen. Sie werden mit allem versorgt, was sie brauchen. Es scheint, als hätten sie auch ganz vertrauten Umgang mit Gott. Es fehlt ihnen an nichts. Doch dieses Idyll wird durch Unzufriedenheit zerstört. In 1. Mose 3 lesen wir ab Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Seht ihr, wie der Teufel hier in Form einer Schlange Eva versucht? Bist du wirklich mit dem zufrieden, was du hast? Meint Gott es wirklich gut mit dir? Du könntest doch noch viel mehr haben. Willst du es nicht versuchen? Kannst du nicht deine Zufriedenheit in etwas anderem suchen? Brauchst du nicht noch viel mehr? Und seht, wie diese verbotene Frucht des Baumes hier beschrieben wird. Er ist gut zur Nahrung. Also, da gibt es etwas Essbares für den Leib und er ist eine Lust für die Augen. Die Frucht sieht richtig gut und schön aus und sie ist auch begehrenswert, um etwas zu erlangen, was sie noch nicht hat, Einsicht zu geben. Dieser Baum ist nicht der einzig begehrenswerte Baum im Garten, ganz im Gegenteil. Wir lesen schon in 1. Mose 2, Vers 9, und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, sie werden beschrieben, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in die Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sieht also nicht anders aus als alle anderen Bäume im Garten Eden. Die waren nicht alles irgendwie nur so ein paar verschrumpelte Früchte und nur dieser eine sah so gut aus. Die waren alle gut und schön und gut zu essen, aber dieser eine Verbot, von dem darf ich nicht essen, das weckte dann diese Unzufriedenheit. Er war nicht nahrhafter, nicht schöner oder begehrenswerter als die erlaubten Bäume, aber Eva begehrte etwas, was ihr nicht gehörte, was ihr verboten ist. Und der Teufel erweckte diese Unzufriedenheit in ihr. Das nächste Mal lesen wir in 2. Mose 20, Vers 17, das zehnte Gebot von der Begierde. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das zehnte Gebot verbietet uns, dass wir etwas begehren, was uns nicht zusteht, weil es jemand anderem gehört. Später übertritt Achan dieses Gebot und bringt damit großes Unglück über das Volk Israel bei der Eroberung Jerichos. Da sollten die Israeliten nämlich keine Beute machen, sondern alles vernichten, alles verbrennen, auch wenn es noch so wertvoll oder schön war. Um zu zeigen, das ist alles, gehört alles Gott. Wir wollen uns daran nicht bereichern. Es ist der Sieg des Herrn. Aber Achan ist damit nicht zufrieden. In seinem Herzen wächst diese Begierde und er greift nach dem, was eigentlich verboten ist. In Josua 7,21, sagt er selber, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach, also ich begehrte es. Und ich nahm es und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Achan ist unzufrieden mit dem, was Gott ihm zuteilt, mit dem, was ihm vorenthalten wird. Er will etwas von der verbotenen Beute, er übertritt das 10. Gebot, das sich gegen die Unzufriedenheit wendet und stürzt sich und das Volk ins Unglück. Thomas Boston, er nennt Unzufriedenheit eine höllische Sünde. An was denken wir bei Sünden, die Hölle verdienen? Na, wahrscheinlich kommen uns Sünden in den Sinn, die von den denkbar gottlosesten Menschen begangen wird. Mord und Ehebruch und Raub und so weiter. Aber sind wir nicht häufig dazu geneigt, die Sünde der Unzufriedenheit irgendwie so unter den kleinen Sünden zu kategorieren, zu deklarieren? Also irgendwie eine Bagatelle ist nicht ganz so ernst, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so wichtig. Nun, wenn dieser Vortrag etwas bewirken soll, dann dies: Unzufriedenheit ist eine Ursünde, die wir nicht gering achten dürfen. Sie steckt als Muttersünde in ganz vielen anderen Sünden, die aus ihr hervorgehen. Und wenn wir diese Sünde und diese Sünden richtig bekämpfen wollen, müssen wir verstehen, wo kommt eigentlich diese Unzufriedenheit her? Und wie können wir dagegen angehen? Gottes Wort, besonders sein Gesetz, gibt uns hier viel Licht, das wir dringend brauchen. Wie Paulus einmal treffend bekennt in Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz offenbart, hier ist etwas in deinem Herzen, eine Unzufriedenheit, und das ist sündig. Und es überführt uns. Hier stimmt etwas nicht. Hier ist etwas verkehrt. Wir müssen hier gegen etwas angehen. Wir wollen auch gerne ein wenig Zeit darauf verwenden, was uns heute im Alltag häufig zu Unzufriedenheit verleitet. Diese teuflische Sünde ist hier nämlich allgegenwärtig. Unzufriedenheit im Alltag. Zum einen Werbung. In unserer westlichen Welt werden wir allerorts mit Werbung überflutet. Wir sehen das im Fernsehen und an Plakaten und überall werden wir konfrontiert mit irgendwelchen Werbezeitschriften, Werbefilmen, Werbeclips, Werbeanzeigen neben der Straße sind praktisch ebenso unumgänglich wie Werbeschilder in Geschäften. Und egal um welches Produkt es geht, diese Botschaft, die transportiert wird, ist grundsätzlich immer dieselbe. Du brauchst dieses Produkt, um wirklich glücklich zu sein. Du denkst doch nicht, dass du ohne dieses Produkt glücklich sein kannst. Also wenn du dieses Küchengerät hast, ach, dann kocht es sich wie von ganz alleine. Und mit diesem Putzmittel ist Putzen überhaupt keine Arbeit, sondern voller Glück und Wonne. Das wird zu deinem Hobby. Oder mit diesem Auto bist du einfach der coolste Mann, den man sich vorstellen kann und bei allen beliebt. Es gibt eine bemerkenswerte Langzeitstudie, die in dem Zeitraum von 1980 bis 2011 in 27 europäischen Ländern 900.000 Menschen befragt wurden. Und sie kommt zu folgendem Ergebnis. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Menge an Geld, die in dem Land in Werbung investiert wurde, und wie unglücklich die Menschen des Landes sind. Das heißt, je mehr Geld Firmen investieren für Werbung, desto unglücklicher wird die Bevölkerung. Das bedeutet, je mehr Werbung konsumiert wird, desto unzufriedener und unglücklicher sind die Leute. Werbung macht uns unglücklich. Denn Werbung führt dazu, dass wir denken, unsere Wünsche sind Bedürfnisse. Das, was ich mir wünsche, ist nicht nur ein Wunsch, ach ja, wäre mal schön zu haben, sondern das brauche ich. Ohne dem kann ich nicht zufrieden sein. Bedürfnisse, die wir haben, aber auch diese mitschwingende Botschaft, du brauchst mehr Besitz, mehr Wohlstand, mehr, mehr, mehr. Es befeuert Unzufriedenheit. Das ist der Brennstoff, der unsere Konsumgesellschaft antreibt. Natürlich, die Wirtschaft braucht das. Diesen Antrieb, ja, ich muss mehr investieren, ich muss mehr Geld ausgeben, weil ich nur so glücklich werden kann. Aber letztendlich macht es die Seelen unzufriedener. Oder auch Druck und Erwartung von anderen. Vielfach begegnen uns schon von Kindheit an gewisse Erwartungen, die an uns gerichtet werden, die einen äußeren Druck auf uns aufbauen. Ja, Familie, Freunde, Medien, Lehrer, Sportler, Musiker, Künstler und so weiter. Sie erzeugen in uns dieses Verlangen, gewisse Ziele erreichen zu müssen, die für uns aber vielleicht unerreichbar sind. Nach einer DRK-Studie leidet in Deutschland jeder dritte Schüler unter depressiven Stimmungen. Ein fatales Ergebnis. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Leistungsdruck, dem viele Kinder nicht gewachsen sind. Also schlechte Noten machen nicht nur den Schüler selbst unzufrieden, sondern sie kommen mit ihrem Zeugnis nach Hause und da sehen sie, treffen sie ihre Eltern, die sagen, oh, wir haben aber eigentlich was anderes erwartet. Und die legen diese Skala, diese Latte für die Leistung viel, viel zu hoch an, als dass die Kinder es erreichen können. Es gibt so manche Schüler, die vielleicht auch aus einem Migrationshintergrund kommen oder sowas. Und die Eltern erwarten, ja, jetzt hier in Deutschland, du musst Arzt werden oder du musst Rechtsanwalt werden. Und sie merken, ich schaffe das nicht und erreiche nicht die Erwartung meiner Eltern. Und das setzt sich dann auch linear an anderen Stellen fort. Im Sport bringen nur wenige die Leistung, die man von ihnen erwartet. Wer hat das Zeug zum Sportprofi? Ja, wenn du vielleicht erstmal fragst in der Grundschule, ja, die Hälfte der Jungs wollen Fußballprofis werden. So, ja. Wie hoch ist die Chance, dass das gelingt? Manch einer versucht es mit Musik und er lernt mühevoll ein Instrument, aber die wenigsten schaffen es zur Weltklasse. Oder dass sie es völlig zu ihrem Beruf machen können. Seht euch ruhig einmal das Leben eines Profisportlers oder eines Profimusikers an. Viele leiden extrem unter dem Erwartungsdruck, der auch auf ihnen lastet. Nicht wenige brechen sogar darunter zusammen. Bei all den Möglichkeiten, bei all den Materialien, bei all den Reichtümern, die sie vielleicht sogar haben, bei all dem Erfolg, den sie äußerlich haben, aber dass dieser Erwartungsdruck, dem sie scheinbar nie gerecht werden können. Und das macht sie unzufrieden. Kann man auch mit weniger zufrieden sein? Aus welchem Grund auch immer sind heute an allen Ecken und Enden dieser Slogan unterwegs: Du bist besonders. Du kannst die Welt verändern. Du bist es, auf den alle gewartet haben. Du musst es nur wollen und du kannst es schaffen, bis ganz nach oben. Und wenn uns das nicht gelingt, wenn wir nicht so außergewöhnlich sind, sondern vielleicht irgendwie ganz normal, sind wir dann unzufrieden? In Wahrheit hat uns Gott geschaffen, dass wir ganz normal sind. Vielleicht nur Durchschnitt. Aber was ist denn unsere höchste Bestimmung? Die höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen, heißt es in unserem Katechismus. Nicht der Erwartungsdruck von außen, sondern wozu dient eigentlich mein Leben? Es gibt auch ein Überangebot an Möglichkeiten, was uns unzufrieden machen kann. Gerade in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft erleben wir ein gigantisches Überangebot an Optionen, an Möglichkeiten. Ständig müssen wir Entscheidungen treffen. Dabei bleibt oft das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Vielleicht habe ich die falsche Entscheidung getroffen, hätte ich vielleicht lieber das wählen sollen als das. Kinofilm, Theater oder Sportevent, Klavierspiel, Cello, Leichtathletik und Reiten, Urlaub in Griechenland, Frankreich oder der Türkei. Wir bekommen nicht alles unter einen Hut. Und dabei denken wir, oh, wir müssten vielleicht irgendwie alles ein Stück weit mitnehmen. Haben wir etwas verpasst? Macht uns das unzufrieden? Und ihr könnt es euch denken, soziale Medien. Ein letzter Bereich, der in den letzten Jahren neu hinzugekommen ist, aber massiv für Unzufriedenheit sorgt, sind soziale Medien. Wer hat die meisten Follower? Wer hat die meisten Likes, die meisten Flammen? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Junge Leute nutzen diese Medien gerne zur Selbstdarstellung. Ist mein Selfie perfekt? Bin ich perfekt? Wie komme ich an? Warum kommen andere besser an als ich? Robert hat eine Schulklasse vor Augen, in denen scheinbar alle Teenager-Mädchen denken, dass das Schminke das eigene Erscheinen rettet. Also ohne Schminke trauen sie sich kaum vors Haus. Eine Schülerin erzählt, dass sie morgens 1,5 bis 2 Stunden Zeit vorm Spiegel verbringt, um sich hübsch zu machen. Wie viel Unzufriedenheit steckt dahinter? Angeheizt durch Social-Media-Posts von anderen, wo alles so perfekt aussieht, wo alles so schön aussieht, wo man keine Hautunreinheit sieht, wo niemals ein Bad Hair Day auftaucht, sondern alles so geordnet und ideal aussieht. Du bist echt komisch, wenn du mit deiner Performance zufrieden bist, ohne in diesem Wettbewerb einzutreten, den am Ende doch niemand gewinnen kann. Was ist Unzufriedenheit? Was macht uns unzufrieden? Was macht dich und mich unzufrieden? Nehmen wir das ernst. Ich hoffe, wir fangen etwas an zu verstehen, wo diese Ursünde auch in unserem Leben aufpoppt und uns zu schaffen macht. Vielleicht viel mehr, als wir es uns eingestehen, als es uns bewusst ist. Verstehen wir, wie diese Sünde als Motor einer gefallenen Welt funktioniert, um uns anzutreiben, unzufrieden zu sein. Und wir freuen uns auf die beiden letzten Vorträge, in denen wir einen biblischen Ausweg aus dieser Misere aufzeigen wollen. Wir haben gehört, was ist christliche Zufriedenheit, aber auch, was ist diese Unzufriedenheit, wo begegnet sie uns? Und wir wollen mit Gottes Gnade dann in den nächsten beiden Vorträgen etwas praktischer noch werden, wie wir diese christliche Zufriedenheit lernen können. Möge Gott uns dazu Gnade schenken. Amen.